Und ich sage auch vielen Eltern, die sagen, ja, wann bin ich denn jetzt gut genug? Wann bin ich denn gutes Elternteil? Die besten Eltern sind die, an denen sich das Kind ausruhen kann, das Kind zur Ruhe kommt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema: traumatisierte Eltern. Und ich glaube, das ist auf ganz vielen Ebenen interessant, denn jeder von uns, der Kinder hat oder haben wird, ist ja auch selbst ein Kind von Eltern. Welche Folgen unsere eigenen und die Traumata unserer Vorfahren generationsübergreifend für uns und vor allem auch für unsere Kinder haben, darüber spreche ich heute mit der renommierten Psychotraumatologin Dr. Maggie Schauer. Sie beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit genau dieser Frage nach den Folgen von Trauma, auch über mehrere Generationen hinweg, und sagt sogar, wir können heute mittels eines Fragebogens, den eine schwangere Frau ausfüllt, bereits erkennen, wie wahrscheinlich eine psychische Belastung des noch ungeborenen Kindes später einmal sein wird. Ich bin total gespannt, wie das möglich sein kann. Herzlich willkommen, Dr. Maggie Schauer.
Ja, hallo, danke schön.
Ich freue mich total, dass du da bist. Ich habe das schon gemerkt, wir haben ganz kurz gesprochen, ich habe dein Buch gelesen und ich wollte überhaupt nicht aufhören, mit dir zu sprechen, weil es einfach so spannend war und da so viel drin war von dem, was ich auch so täglich mich frage als Mutter, weil man merkt ja, ich reagiere manchmal auf die Kinder auf eine bestimmte Art und Weise. Man hat oft auch irgendwie Angst, was macht das mit den Kindern, was macht das Leben mit den Kindern. Man merkt auch beim Partner oder bei der Partnerin dann zwischendurch so, was ist da denn jetzt gerade los? Ich finde es super spannend und deswegen lass uns direkt einsteigen. Gerne. Ich glaube, zuerst müssen wir einmal klären, was würdest du überhaupt als Trauma definieren?
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir sagen ja so umgangssprachlich und häufig auch so ein bisschen inflationär, Trauma zu allem, was uns erschreckt und belastet. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen es so nennen, weil das drückt aus, es ist was, was wirklich sehr signifikant ist in unserem Leben. In der klinischen Psychologie ist es klar definiert. Also Trauma ist tatsächlich eine Situation, in der ich ganz große Angst und Hilflosigkeit erlebe. Bis zu einem Grad, da komme ich in eine Panik, bis zu einer sogenannten Alarmreaktion. Und da verändert sich alles in dem Moment. Also ich kann nicht mehr richtig Gedächtnis bilden. Ich bin total überfordert, überwältigt. Und es gibt auch definierte, potenziell traumatisierende Lebensereignisse. Also es gibt Listen.
Da können das wären zum Beispiel?
Ja, also ganz klassisch, was jeder kennt, ist zum Beispiel Unfälle, schwere Unfälle oder Naturkatastrophen oder eben sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, emotionale Gewalt gehört auch dazu. Dann so Dinge wie entführt werden, im Kriegsgebiet sein, Leichen sehen. Also das sind natürlich ganz dramatisch erschreckende Situationen. Aber wir bezeichnen auch als traumatisierend ganz andere Situationen im Sozialbereich, zum Beispiel soziale Ablehnung oder auch Vernachlässigung in der Kindheit gerade. Also emotionale und körperliche Vernachlässigung würden wir auch unter den Begriff traumatisierend fassen.
Würdest du sagen, dass die Menschen, die ein Trauma erlebt haben, das auch selbst spüren? Und wenn ja, wie spürt man das?
Ja, da kommt es jetzt eben darauf an, ob es in diese Kategorie fällt, Schocktrauma, die ich gerade genannt habe, wo ich so aus dem Nichts in so eine Überlebensangst komme. Also ich sitze im Auto und plötzlich rast einer über die Kreuzung. Das wäre ein Schocktrauma-Moment, in dem ich extrem aktiviert werde. Und dann gibt es Traumaarten, die fallen in die eine andere Kategorie, meistens interpersonelle Traumata, also menschengemachte, durch Bezugspersonen häufig auch in der Kindheit, über längere Zeit in dieser Hilflosigkeit und diesem Ausgeliefertsein bleiben. Und da entstehen ganz andere Folgen als jetzt bei einem Schocktrauma. Ja.
Okay, und was wären so Zeichen? Also woran erkenne ich, da ist irgendwas bei mir?
Ja, also typische Zeichen für so eine posttraumatische Reaktion, also nach dem Trauma, wären sehr aufgeregte Physiologie. Also ich kann nicht mehr schlafen, ich bin ständig übermäßig wachsam, ich erschrecke schnell, ich habe Herzrasen in Momenten, die mir nicht plausibel sind und so. Dann kommen bei dieser Art der Traumatisierung auch Wiedererlebensmomente. Also ich sehe nochmal, was da passiert ist, kurz in so kleinen Fragmenten. Ich habe so aufdrängendes Wiedererleben, sensorisch, alle möglichen. Ich rieche es nochmal, wenn ich im Rauch war, irgendeine Verbrennung. Ja. Ich höre es nochmal, wenn es irgendwo geknallt hat oder so. Das heißt, ich habe sensorisches Wiedererleben, aber auch körperliche Momente. Da komme ich in diesen Zustand, als wäre ich da nochmal. Und in der Folge, was ganz prägnantes als typisches Symptom oder Reaktion, wo es dann schon chronifizierter wird, ist Vermeidungsverhalten. Also ich beginne dann, weil es so schmerzhaft ist und so Angst macht, beginne ich Situationen, Orte, Menschen oder Konstellationen, die so ähnlich sind, zu vermeiden. Und damit beginnt ein sehr unglücklicher Kreislauf. Ich konfrontiere das nicht nochmal und sage beim nächsten Mal, kann mir an der Straßenkreuzung gar nichts passieren, es ist vorbei, sondern ich fahre dann mit dem Auto Umwege oder vermeide ähnliche Situationen. Ja. Also das sind so die typischen Signale. Und was bei diesen mehr Komplextraumata passiert, also diese interpersonelle Traumatisierung, da beginnt eine sehr starke Persönlichkeitsveränderung. Ich nehme mich negativer wahr, ich nehme meine Beziehungsperson negativer war. Ich entwerte mich mehr und mehr. Ich halte diese unerträglichen Gefühle nicht aus und beginne zum Beispiel Substanzen zu nehmen und so. Also ich habe auch keinen Spaß mehr so richtig. Was mir früher Spaß gemacht hat, hört auf. Und das beginnt eine sehr leidvolle, zurückgezogenes Leben in dem Versuch, dass ich ja nicht mehr erinnert werde. Und das Misstrauen steigt. Aber dieses Nicht-Erinnert-Werden klappt nicht, weil es kommt von innen. Also diese Erinnerung steigt innerlich auf. Und da muss von außen noch nicht, muss ich noch nicht mal vor die Tür gehen.
Ja. Okay. Gibt es denn da so ein bisschen so eine Abstufung? Also ich denke jetzt gerade so drüber nach, über bestimmte Dinge. Ne? Also einmal so ein Beispiel. Ich habe mal, bei meinem Sohn ist mal so ein Stück Apfel im Hals stecken geblieben. Das war wirklich ganz schlimm. Und seitdem, also ne, der war wirklich weg auch für einen Moment. Es war eher mehr Glück als Verstand, dass ich das Ding dann am Ende doch noch rausbekommen habe. Jetzt bei meinem Jüngsten werde ich sehr nervös, wenn der Apfel ist. Oder wenn der irgendwas ist, von dem ich weiß, okay, das kann man verschlucken, ne? Also und auch so ein bisschen übertrieben, ne? Also so, dass ich schon merke, okay, Leute um mich rum nehmen es jetzt als eher speziell wahr, wie ich darauf reagiere. Ist sowas auch ein Trauma oder ist es irgendwie sowas wie so ein, gibt es sowas wie so ein Mikrotrauma? Gibt es sowas, was wirklich nur in der Situation dann wieder stresst?
Ja, das ist eigentlich kein Mikrotrauma. Was du da beschreibst, ist eher eine Konditionierung auf eine bestimmte Konstellation. Aha. Also so wie der Pavlovsche Hund gespeichelt hat, wenn die Glocke läutet, weil das Futter gleich kommt, so denkst du beim Apfel oder beim Essen jetzt in diese Situation. Also das ist jetzt noch kein Trauma in dem Sinne. Das Trauma.
Nee, aber das finde ich total spannend und wichtig zu wissen, weil ich glaube, dass man das, wie du sagst, da ist Umgangssprache und tiefenpsychologisches Fachwissen nochmal ganz verschiedene Dinge sind.
Ja, was dich daran erschreckt hat, war dieser Zusammenhang zwischen Apfel und Lebensbedrohung für dein Kind. Und das hast du dir gemerkt. Und dann hast du das generalisiert auf Essen. Das kann ja nicht nur mit dem Apfel, sondern auch aufs Essen passieren. Und so funktionieren wir eben. Also, und so funktionieren auch traumatisierte Menschen. Erst gehen sie da nicht hin und dann gehen sie gar nicht mehr raus, weil jedes aktiviert werden könnte, diese Erinnerung wachrufen. Wenn du jetzt anfängst, beim Essen gar nicht mehr dabei sein zu können, also zu vermeiden, dass diese Gefühle, das wäre so ein typischer Mechanismus. Und das Interessante ist, was noch viel schlimmer ist, dadurch, dass du Angst hast und das spiegelst beim Essen, kann sein, das Kind fängt an zu spüren, Essen ist bedrohlich oder Apfelessen ist bedrohlich. Also erstmal Apfelessen ist bedrohlich und dann Essen ist bedrohlich und so weiter. Und versteht aber gar nicht, warum. Es ist nicht explizit. Ne? Das transportierst du, diese Message transportierst du implizit, wie wir sagen. Und wenn es nicht geklärt wird, warum du in Spannung kommst, wenn das Kind isst, dann kann das Kind das einfach so abspeichern. Vorsicht, hier ist irgendwas und bezieht es dann auf diese Konstellation.
Und so, wenn meine Mama in Wallung kommt. Ne? Lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Ich finde es auch gut, dass wir dieses Beispiel haben, weil anhand dessen können wir dann ganz gut vielleicht nochmal sehen, okay, was kann ich vielleicht auch tun, um das nicht weiterzugeben.
Ja.
Und ich glaube, dass fast jedes Elternteil irgendwie sowas hat, ne? Sowas Kleines, was einen triggert, wo man so merkt, okay, da werde ich jetzt so ein bisschen wunderlich, sagen wir mal so. Mhm. Aber lass mal ganz kurz nochmal sagen, nehmen wir jetzt mal ein echtes Trauma. Es ist doch auch irgendwie unterschiedlich, wie Leute drauf reagieren, wenn wir mal sehen, also wenn Menschen aus, weiß ich nicht, wenn da ein schlimmes Erdbeben war oder wie auch immer, vielleicht haben Leute das Gleiche erlebt, das gleiche Maß an Zerstörung und an Verlust, aber trotzdem reagieren sie unterschiedlich drauf. Wie kommt das, dass Menschen unterschiedlich auf Trauma reagieren?
Ja, das ist ein guter Punkt. Der bringt mich zur transgenerationalen Geschichte. Unser Leben fängt ja nicht mit uns an am Tag der Geburt, sondern früher, also wir würden jetzt sagen, mindestens 2 Generationen zurück. Also als du mit deinen Eizellen im Bauch der Mutter, der Großmutter war, deine Mutter mit den Eizellen, aus denen du geboren bist, war schon im Bauch der Großmutter. Da werden schon Dinge geprägt. Da wird auch die Stressachse deiner Mutter und wie du dann gebaut bist, schon vorgeprägt. Die Schwangerschaft deiner Mutter selbst spielt dann noch eine Rolle. Das heißt, wir bringen Informationen mit, wie wir auf diese Umwelt reagieren sollten, aus mindestens 2 Generationen, wie wir heute wissen. Jetzt ist es so, wenn wir eine Mutter haben, jetzt nehmen wir mal einen ganz anderen Kontext, in einem Favela oder in einem Township, wo ich täglich gestresst bin. Meine Großmutter war gestresst, da wurde geschossen, gekämpft, es gab Gewalt in der Familie. Dann wurde meine Mutter während der Schwangerschaft gestresst und ich bin gestresst. Jetzt habe ich so einen typischen Verlauf. Da haben wir sehen können, dass diese Information weitergegeben wird. Also epigenetisch, sagen wir heute, wird dieses Kind, das jetzt im Bauch ist zum Beispiel, wird schon auf eine bestimmte Umwelt vorgeprägt. Jetzt kommt es auf die Welt und ist aber zum Beispiel eine Brasilianerin, die jetzt in Deutschland ihr Kind zur Welt bringt. Jetzt kommt dieses kleine Kind auf die Welt und hat schon Vorannahmen, wie die Umwelt wohl sein wird, aus diesen 2 Generationen Favela. Und jetzt gucken wir, passt dieses System auf diese Umwelt oder nicht? Normalerweise passt es ja. Also ich werde auch da geboren, wo meine Großmutter und meine Mutter geboren wurde. Aber jetzt zum Beispiel bei Migration haben wir da ein Mismatch. Die Situation, wie es da war, was die Mutter da gegessen hat, wie die Lebensumstände sind, bereitet diesen Organismus vor. Wir wissen das vom Tierversuch, da können wir es testen. Und beim Menschen natürlich können wir Korrelationen sehen. Da können wir es nicht testen und sagen, wir bringen die einen in Gefahr und die anderen nicht in Gefahr, klar.
Nee, klar.
Ja, also das heißt, ich bringe diese Information mit und ich reagiere auf Trauma. Also mit dieser Ausstattung komme ich jetzt mal hin und dann kommt ein Trauma, ein Großschadensereignis. Alle sitzen im gleichen ICE und der entgleist. Und jetzt bringen aber alle Leute auch eine gewisse persönliche Geschichte mit und haben schon vorher Trauma erlebt. Also der eine Mensch, der jetzt mit 40 im Zug sitzt, der ist als Kind von seinem alkoholisierten Vater immer geschlagen worden. Die Frau daneben mit 30 Jahren, eine Geschäftsfrau, die wurde mal vergewaltigt im Park in Berlin. Mhm. Daneben sitzt jemand, der hatte ein sehr fürsorgliches, feinfühliges Elternhaus und es gab keine Gewalt und er hat eine ganz ruhige, ausgeglichene Psyche und 2 Generationen vorher auch schon, sag ich mal. Das heißt, jetzt kommt dieses Ereignis und deshalb reagieren wir alle verschieden. Wir bringen unsere Bausteine mit. Es ist so ein Building-Block-Effekt. Es ist nie eine Situation, sondern es ist wirklich verschiedenste Situationen, beginnend mit der Vorelterngeneration bis zum eigenen Leben, was ich erlebt habe an belastenden Kindheitserlebnissen, an fürsorglichen Momenten, an Ressourcenmomenten, an positiven Momenten, natürlich die das balancieren und auch Momente der Selbstwirksamkeit. Also welche Augenblicke habe ich trotzdem eine Bedrohung da war, gut geschafft? Was habe ich da gemacht? Wie konnte ich das meistern? Und jetzt bei dem Unfall stehen wir alle da mit unserer Geschichte und unseren persönlichen Lebensereignissen und Erfahrungen. Und jetzt passiert dieses Event und die einen gehen in die Panik. Die denken, sie sind wieder in Lebensbedrohung. Bei denen ist schon ein Furchtnetzwerk da, wo ich schon eingespeichert habe. Mir tut der Rücken weh vom Schlagen. Mir ist übel durch Situationen, die ich von früher kenne, im sexuellen Bereich zum Beispiel. Und jetzt mischt sich das alles mit diesem Zugunglück. Und deshalb kommen die einen da ganz anders raus aus so einer Situation wie die anderen, ja.
Aber es heißt nicht unbedingt, fand ich gerade ganz interessant, was du gesagt hast, dass es ja auch diese Selbstwirksamkeit ja auch irgendwo eine Ressource ist. Das heißt, es heißt nicht, dass derjenige, von dem du gerade gesagt hast, der kommt aus einem ganz entspannten Elternhaus, er hat wenig Schlimmes erlebt. Es heißt nicht, dass der da am entspanntesten rauskommt, sondern dass jemand, der vielleicht das entsprechende Werkzeug schon in der Tasche hat, um ja.
Also der hat vielleicht noch nie so eine Erfahrung gemacht, der ist vielleicht wie gelähmt. Der kann gar nicht mit umgehen. Jemand anderer, der schon weiß, es wird mal kritisch, aber ich habe es schon geschafft, der geht ganz pragmatisch damit um. Der hilft sogar Rettungssanitätern dann oder so. Also das ist immer so eine Balance. Und was wir halt bedenken müssen, dieser Spruch, was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker, stimmt eben nicht. Also
stimmt manchmal vielleicht, aber nicht immer.
Nee, der stimmt nie, weil es immer die Menge an Ereignissen ist, schlichtweg. Menge an belastenden Ereignissen und irgendwann bricht jeder. Das ist, man muss sich das vorstellen wie so ein Elefant, der auf so einem kleinen Steg steht. Wenn er noch 100 Kilo zulegt an Belastung, dann bricht der Steg. Das ist eine Frage der Zeit. Und wir wissen es auch bei sexueller Traumatisierung und anderen Traumaarten. Je mehr ich erlebe, umso wahrscheinlicher komme ich dann nicht mehr psychisch gesund aus der Situation. Irgendwann ist das Fass am Überlaufen. Jetzt ist es so, wenn ich nicht hilflos werde, also nehmen wir mal an, ich werde angegriffen und kann mich verteidigen, dann bin ich nicht hilflos gewesen. Dann hatte ich zwar auch eine Angst, aber konnte die umwandeln. Dann tatsächlich kann es sein, dass ich resilienter werde, wenn ich merke, ich kann Situationen schaffen. Ja. Ob das dann günstig ist, wenn ich gelernt habe, mich aggressiv zu verteidigen, ist ein anderes Thema.
Ja, das stimmt natürlich. Ich habe auch mal gelesen, dass es den Leuten total hilft, die in einer traumatischen Situation, wie jetzt Erdbeben, Vulkanausbruch, whatever, ne, wenn sie helfen, dass sie dann eigentlich eher vor so posttraumatischen Belastungsstörungen geschützt sind. Ist das so?
Ja, ist so, weil sie dann nicht in der Hilflosigkeit sind. Also Hilflosigkeit im Trauma-Moment bedeutet wirklich, ich bin entweder wie paralysiert. Also ich kann mich gar nicht mehr bewegen, ich kann nichts mehr tun. Und das System schaltet in diesen Modus eigentlich sinnvollerweise aus der Evolution. Weil wenn ich zum Beispiel ein Raubtier noch schreie und bekämpfe, dann werde ich erst recht, oder wenn ich weglaufe, so war es ja früher vor 20.000 Jahren, dann wird mich so ein Raubtier verfolgen. Wir wissen das ja bei den Hunden, da müssen wir allen Hunden abtrainieren, dass sie Fahrradfahrern oder Joggern hinterherlaufen. Also die Evolution hat eine Möglichkeit zu sagen, stopp deine Motorik, schrei nicht rum, mach dich unsichtbar, bleib ruhig. Aber dieser Modus führt halt zu dieser Hilflosigkeit. Und die ist natürlich deshalb ungünstig, weil ich jetzt nicht mehr selber entscheiden kann.
Okay.
Und das passiert in der Kindheit sehr schnell, weil ich ja so ein kleiner Organismus bin, schwacher Organismus.
Ja,
da ist
total.
Es gut, wenn ich nicht mehr trotzen kann und Widerworte sagen und schreien und kicken, weil das noch mehr die Aggression fördern würde, aber trotzdem geht es dann nach innen los. Also es ist maximal ungünstig, wenn ich oft in solche Hilflossituationen komme. Das ist für die Psyche giftig, ja.
Dann ziehe ich mal eine Frage vor, die ich ganz am Ende stellen wollte, weil ich kriege die ganz häufig gestellt. Also wir bekommen ja immer so Fragen und die beantworten wir dann in den eure Fragenfolgen. Und ganz, ganz häufig schreiben mir Eltern, die sagen, ich habe Angst, dass mein Kind bleibende Schäden davon trägt, wenn ich habe Angst vor Traumatisierung. Das fängt an bei, wenn ich mein Kind in der Kita lasse und es weint. Das geht weiter über, wenn das Kind in die Schule kommt und ist vielleicht einfach noch nicht so weit. Aber selbst eine Mutter hat mir mal geschrieben, die war 2 Wochen, war sie einfach krank und konnte nicht so und hatte dann Angst, dass die Kinder davon so belastet sein könnten von dieser Erfahrung, dass die eigentlich starke Mama doch nicht mehr so stark ist. Was würdest du diesen Eltern antworten? Muss man davor wirklich Angst haben?
Ja, also bei Beziehungsabbrüchen oder Pausen oder ist es immer das Alter des Kindes, der Entwicklungsstand des Kindes. Also ein Kind, das nicht mentalisieren kann, dass die Mama wiederkommt mittags und mich wieder aus dem Kindergarten holen wird, geht natürlich mehr in Stress als ein älteres Kind, das versteht, jetzt werde ich abgegeben und nachher um 12 holt sie mich wieder. Und deshalb ist es schon sehr früh, diese Trennungen sind deshalb super Stress für dieses Bindungssystem. Also Bindungssystem bedeutet, dass ich, wenn ich in die Angst oder in Stress komme, da Beruhigung suche, wo meine Bindungsperson ist. Und jetzt geht die aber weg. Das heißt, die Bindungsperson verursacht den Stress. Und beruhigen lassen kann ich mich kaum von jemand anderem, weil so ist nun mal unsere Biologie gemacht. Wir wollen uns da beruhigen lassen, wo die Hauptbezugsperson ist. Und das ist jetzt nochmal in einem anderen Kontext gefährlich, wenn zum Beispiel Gewalt ausgeht von der Bezugsperson. Dann versucht das Kind zu der Person zu flüchten, also die Nähe zu suchen, die Beruhigung an der Bezugsperson. Aber da ist ja die Quelle der Bedrohung. Und dadurch habe ich ein Riesenproblem geschaffen. Das Kind kann sich selber nicht beruhigen. Es beruhigt sich erst durch eine Erschöpfung, die aber dazu führt, dass eine große Verunsicherung psychisch da ist und die sich mehr und mehr verstärkt. Und dann kommt es zu so Auffälligkeiten wie Aggression und wie so ein Pendeln zwischen ich will hin, aber ich habe Angst davor und so weiter. Also kommt es zu diesen Bindungsstörungen. Jetzt in diesem Kita-Beispiel, es ist sicherlich das Alter, also tatsächlich, weil wir wissen, dass im Prinzip die Bezugsperson ist der stehende Pol, also mein Safe Place. Und eigentlich fangen die Kinder an, weiter wegzugehen und zurückzukommen. Also es funktioniert eigentlich andersherum. Das heißt, die Person würde ihrem Alltag nachgehen, das Kind ist bei ihr und das Kind fängt an, immer weiter rum zu explorieren, immer weiter, nochmal einen Meter und nochmal einen Meter. Mhm. Und dann kommt es zurück, wenn es Angst kriegt. Mhm. So würde das funktionieren. Jetzt wäre es eben ganz unnatürlich zu sagen, ich gebe das einfach weg und das Kind hat keine Wahl, kann ich zurückkommen oder bin ich abgetrennt. Mhm. Und dadurch kommt es zu diesen stressigen Situationen. Das ist einfach die Biologie. Wie schädlich das ist, wenn du mich fragst, ich glaube nicht an Quality Time abends oder so Momente, wo die Mutter gerade oder der Vater mal Zeit hat oder die Bezugsperson, weil das Kind dann schon längst erschöpft ist. Also das hat ja den Tag erlebt. Das kann abends nicht mehr das aufholen, was tagsüber an Beziehungsenergie da verloren ging.
Und was würdest du sagen? Ich meine, das System ist ja nun leider so. Das heißt leider? Ja. Es ist ja heutzutage einfach so, die wenigsten Mütter können sagen, so, ich warte jetzt mal, bis das Kind vielleicht mit 4 Jahren sich so lange von mir trennen kann. Sondern da ist ja irgendwo auch ein Muss dahinter. Wie kann man da zum Beispiel gut unterstützen? Mhm. Also ist da zum Beispiel die Eingewöhnung ein wichtiger Punkt, dass man da zum Beispiel dieses Pendel gut lässt, dass man da das Kind auch ein bisschen freiwillig, es war jetzt gerade so ein Gedanke von mir, dass das vielleicht dann eine lange Eingewöhnung auch helfen könnte.
Genau, dass die Eingewöhnung, da geht das Kind weg, spielt mit den anderen, weiß aber, die Mama sitzt da noch und so geht es ja immer.
Ja.
Trotzdem kommt es meistens zur Krise, wenn die dann nicht mehr da sitzt. Was ideal ist, ist natürlich das Kind am Arbeitsplatz. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft einfach total umdenken und sagen, okay, bei uns an der Uni zum Beispiel, am Gang in den Büros gibt es am Ende des Gangs eine Kinderbetreuung. Und da kann das Kind und die Mutter hingehen. Und das Kind weiß auch, in welchem Büro sitzt die Mama. So, also, und wenn das Kind über den Gang kommt, dann kann es reinkommen. Jetzt nicht in der Therapiesitzung, da muss ich mal vorher und nachher gucken, wie viel Zeit habe ich. Aber es muss einfach klar sein, die ist in Reach, ich kann dahin, wenn es ist. Also das verstehen auch kleine Kinder. Das ist der eine Schritt, da muss die Gesellschaft anfangen, sich zu bewegen. Und was war nochmal das zweite Beispiel? Jetzt habe ich es gerade nicht...
Bei der Eingewöhnung, dass man da langsam vorgeht.
Ach ja, mit der Eingewöhnung, genau. Also dass wir diesen Mechanismus unterstützen, dass das Kind von sich aus weggeht. In dieser Grundsicherheit. Und was da natürlich eine oberwichtige Rolle spielt, ist das Kind denn zu Beginn für sicher gebunden? Mhm. Also haben die zwei wirklich? Oder ist es so, es ist ja nicht selten, dass Mütter wirklich auch mal gestresst und überfordert sind. Also immer will das Kind was von mir. Es reicht ja immer nie. Es genügt nie. Die kleben an einem, niemand. Oft viele sagen mir, ich wusste gar nicht, wie das ist mit so einem Kind. Oder Afrikanerinnen hier in Deutschland sagen, ja, seid ihr denn verrückt? Bei uns gibt's lauter kleine Mädchen und Cousinen und Geschwister, die nehmen einem die Kinder ab.
Dorf, ja, ne? das fehlt hier sehr. Es ist schon sehr isoliert, so, sind hier Eltern.
Und
ne?
das haben wir nicht. Jetzt bin ich da und die hat gesagt, das gibt's ja gar nicht, ich kann ja gar nicht mehr duschen. Jetzt bin ich hier ganz allein in der Wohnung. Niemand nimmt mir das Kind ab. Ja. Also diese Situation ist eigentlich verrückt. So sind wir nicht gebaut.
Das ist unnatürlich, ja. Ne? So sind wir nicht gemacht als Rudeltiere.
Ja, genau, so sind wir nicht. Und dann sind wir irgendwo in der Großstadt im 5. Stock, ganz allein mit dem Kind, es regnet und abends kommt irgendwann vielleicht mal hoffentlich jemand nach Hause oder noch nicht mal. Ja, also da wird's kritisch. So ist der Mensch nicht gebaut und so sind halt auch die Kinder nicht. Das heißt, wir gehen da in gewisser Weise gegen die Natur der Mutter, die sich wahnsinnigen Stress damit auflädt, und dann gegen dieses sehr starke biologisch angelegte Bindungssystem. Also insofern.
Krass, es wird mir gerade auch erst bewusst, wie wieder natürlich wir da teilweise in unserem System leben, handeln, ne? Dass die Mutter so überfordert wird. Also oft die Mutter, teilweise auch der Vater, teilweise auch beide, wahnsinnig überlastet wird ein Jahr lang und dann von 0 auf 100 man wieder in den Job einsteigt. Genau. Und das ist schon, wenn du es jetzt so erzählst, natürlich. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen Druck rausnehmen. Ich habe das auch so gemacht und letzten Endes glaube ich nicht, dass da jetzt total traumatisierte Kinder rauskommen. Nee, so. Aber trotzdem, was du sagst, ist so aus der Traumaforschung heraus wahrscheinlich eigentlich eine katastrophale Entwicklung.
Ja, so ist es. Die Gesellschaft oder wir bewegen uns da in sehr ungünstige Richtung, weil Stress schlecht ist. Also Stress im Sinne von permanente Anspannung, das spüren die Kinder, das spüren die Mütter, das ist so ein Wear and Tear, ich mache mich damit auch fertig. Und interessanterweise, heute wird, ich habe neulich gehört auf einer Tagung, Depression wird nochmal ganz anders umgedeutet, das System ist wie erschöpft, also Deep Rest ist das, was fehlt.
Was wäre das genau?
Also diese Ruhe, das System schaltet einfach in einen anderen Modus, weil ich so lange so gestresst war. Und Stress ist ehrlich gesagt immer schlecht. Es gibt zwar positiven Stress, aber der soll kurz sein. Wir wollen eigentlich wieder in die Ruhe. Und ich sag auch vielen Eltern, die sagen, ja, wann bin ich denn jetzt gut genug? Wann bin ich denn gutes Elternteil? Die besten Eltern sind die, an denen sich das Kind ausruhen kann, das Kind zur Ruhe kommt. Also, dass ich in der Anwesenheit meiner Mutter, Vater, Bezugsperson zur Ruhe komme physiologisch, dann stimmt auch die Beziehung. Wenn ich das nicht kann, dann ist die Bezugsperson eine Quelle von Stress und Belastung für das Kind. Und daran sieht man es ganz einfach. Da kommen alle anderen Erziehungsmethoden kommen viel, viel später.
Ich finde das gerade so interessant, auch ein bisschen verstörend, aber auch echt super interessant. Du hast auch geschrieben, nur wer sich an die Szenen eines Ereignisses und an den Kontext erinnert, kann den Vorfall erzählen und ihn damit in die Vergangenheit binden. Wenn das gelingt, ist das Ereignis Geschichte, dann ist es vorbei. Das bedeutet, ne, um mal in die Lösung zu kommen, wir haben ja jetzt ja gesagt, okay, was traumatisiert und so. Aber um doch da mal zu gucken, okay, also auch wenn ein Kind Trauma erlebt, auch wenn ich Trauma erlebt habe und so weiter, ich kann da rauskommen, wenn ich es an die Vergangenheit binde?
Ja, also ich glaube, das ist das, was wir vorher hatten, das implizit und explizit. Ich muss mir es klar machen. Und der Körper, der traumatisiert ist und der Geist, wenn ich wirklich eine Traumafolgestörung entwickelt habe, dann denkt mein Organismus immer oder verhält sich so, als wäre ich da noch. Also wird es gerade wieder stattfinden.
Krass.
Und da muss ich raus aus diesem Feststecken in der Vergangenheit. Und das ist so, das kann man eigentlich nicht mit sich selber sich so an den Haaren aus dem Sumpf ziehen, sondern da brauche ich den anderen Menschen. Und da geht eben Erzählen und Zuhören sehr gut. Jetzt ist aber das Problem, traumatisierte Menschen können nicht erzählen. Die bleiben da immer wieder, die scheuen da immer wieder weg in dem Moment, in dem es wirklich um den Kern des Schmerzes geht. Da hören die auf zu erzählen, da vermeiden die, ist ja klar. Mhm. Da, wo es so schlimm ist und so schmerzhaft. Oder auch, wo ich so viel Angst kriege und mein Körper nochmal so Herzklopfen, weil der ja immer wie mit einer Zeitmaschine nochmal da zurückversetzt wird. Und es fühlt sich so real an, dass ich natürlich anfange, das abzubrechen, da nicht mehr drüber sprechen. Mhm. Und was man da machen kann, ist der Gegenüber, der einen sehr sicheren Rahmen gibt und sehr kleinschrittig das auflöst. Also nicht einmal schnell durch, das funktioniert meistens nicht, dann kriege ich ein Flashback, sondern an der Stelle, an der schwierig ist, schauen wir es uns langsamer an und genauer und der Reihe nach. Also wir haben das sogenannte Erzählrad, so in der Reihenfolge. Das heißt, wir fragen immer, nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen Autounfall gehabt und, und sehe immer wieder, wie dieses Auto auf mich zurast. Das ging ja wann wahnsinnig schnell. Ich kann es nicht anhalten. Ich sehe immer wieder diesen und krieg Herzrasen und schwitze und kann nicht mehr Auto fahren. Okay, was wir in der Therapie machen würden, wir würden sagen, okay, jetzt erzählen Sie mal den Tag von Anfang an bis zu dem Moment Nachmittag um 3, als Sie ins Auto steigen. Wie riecht's im Auto? Wie spielt die Musik im Auto? Das verbindet sich mit meinem Audio. Ich fahre los. Wie ist das Wetter? Was habe ich an? Also diese ganzen sachlichen Kontextfragen. Und dann kommt's zu dem Moment, da gibt es nur noch heißes Gedächtnis. Also heißes Gedächtnis wäre, der Körper reagiert, die Sinne sind wieder da wie damals. Ich denke, ich stecke wieder in dem Auto fest und bin eingeklemmt. Und da halten wir jetzt an und machen langsamer. Nur für ein paar Minuten, dass der Geist, also dass der das Gehirn eine Gelegenheit bekommt, die Dinge zusammenzubringen. Okay, damals war es 3 Uhr nachmittags vor 18 Jahren, als der Autounfall stattgefunden hatte. Da habe ich dann gemerkt, ich habe gehört das Geräusch, dass der herangerast kommt. Ich sehe, die Farbe des Autos war gelb. Ich kann spüren, wie sich mein Magen zusammenkrampft, weil ich sofort erkannt habe, das geht sich nicht aus, das ist zu schnell. Jetzt wird's gleich krachen. Und in diesem Moment war ich damals so in Panik, aber jetzt im Therapieraum können wir sagen, so, jetzt halten wir mal den Film an, machen mal langsam. Ist ja kein Auto hier, gucken Sie sich mal um. Wo, was ist hier? Ja, ich habe ein Bild an der Wand und da ist die Kaffeemaschine und da ist ein Therapiestuhl und ich höre die Vögel zwitschern. Okay, und damit, dass wir dann wieder, gehen wir zurück in die Szene. Damals war es so, heute ist es so. Und diese Hin- und Her-Bewegung, die machen wir ganz explizit, ganz bewusst für ein paar Minuten. Und dann wird diese Geschichte vollständig. Ich kann dann also die Fakten anbinden, was da passiert ist damals auf allen Ebenen. Und gleichzeitig habe ich permanent diesen sicheren Kontrast, dass es nicht hier und jetzt stattfindet. Und wenn ich da einen Moment lang bleibe in dieser Arbeit, und da brauche ich eben einen Zuhörer, Zuhörerin, die mir diesen Rahmen offen hält und diese Sicherheit gibt, dass ich nicht verschmelze mit dem damals, sondern wirklich hier sicher sitze. Und mich auch daran erinnert und sagt,
aber das ist schon eine Therapieform.
Genau,
ne?
Das ist eine Therapie.
Also das heißt, du hast das ja mitentwickelt, das heißt narrative Expositionstherapie. Und das ist jetzt aber nichts, was ich zu Hause mit meinem Partner mache, sondern das ist was, da gehe ich schon zu einem ausgebildeten Therapeuten oder einer ausgebildeten Therapeutin, richtig?
Ja, also es ist so, dass zu Hause der Partner, der würde zum einen wahrscheinlich das nicht so manualgetreu systematisch durchführen. Also es ist so ein bisschen, wie wenn ich sage, soll ich jetzt zum Chirurgen gehen oder soll mir mein Mann den Bauch aufschneiden?
Genau.
Blödes Beispiel.
Lieber nicht. Ich traue meinem Mann viel zu, aber.
Ja, genau. Und die andere Sache ist, wir gehen schrittweise. Also das Erste ist ja nicht, dass wir gleich an das Trauma rangehen, sondern wir würden erstens immer das ganze Leben betrachten und sagen, wir gucken uns mal auf der Checkliste an, was haben Sie denn sonst noch alles erlebt, damit wir wissen, was gibt's für Arten von Belastungen. Dann machen wir die Lebenslinie chronologisch von Anfang der Geburt. Manche Kulturen wollen auch noch ihre Ahnen legen, die Kriege, die im Dorf standen. Aber eigentlich fängt natürlich das bewusste Erinnerung fängt natürlich mit dem eigenen Leben an. Und dann legen wir symbolisch schlimme Momente und schöne Momente, bezeichnen die schon mal als Titel, wie ein Kapitel, das ich später erzähle. Und dann kommt eigentlich erst die Erzählung und dann wieder von Anfang des Lebens bis heute. Und dadurch habe ich eine sehr kurze, effektive Möglichkeit, dass sich das Gedächtnis nochmal von vorne wie aufrollt und wir uns alles nochmal in Zusammenhang anschauen. Weil der Mensch, der jetzt im Auto sitzt und dieses gelbe andere Auto auf sich zurasen sieht, der war vielleicht schon vorher mal in der Situation, da hat er sich ähnlich gefühlt. Das hatte nichts mit dem Autounfall zu tun, aber er hat sich ähnlich bedroht gefühlt, der Magen hat sich ähnlich zusammengekrampft und so weiter. Und diese Zusammenhänge, die können wir nur aufdecken, wenn wir vorne im Leben anfangen und der Reihe nachgehen.
Ja. Ich finde das hochgradig spannend. Und was für mich jetzt in diesem Elternkontext auch total interessant ist, ist, was wenn ich dieses Auto immer auf mich zufahren sehe, und das, was mit meinen Kindern zu tun hat. Also so wie ich meine, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel gewesen, weil es kein Trauma ist, aber bleiben wir mal dabei, weil es, glaube ich, in sich ähnlich funktioniert wie das mit dem Apfel. Ich kriege Panik, mein Kind isst ein Apfel. Ist ja eigentlich keine bedrohliche Situation per se, aber ich erlebe es als bedrohlich. Was passiert dann in der Eltern-Kind-Interaktion in so einem Moment?
Also Kinder spiegeln ihre Eltern, die spüren genau, jetzt ist was mit der Mama. Wenn das Kind alt genug ist, kann ich sagen, da kann ich sagen, zum Max, Mensch, das war jetzt, hat es mich gerade erinnert. Merkst du, dass ich ein bisschen aufgeregt bin? Hat mich jetzt gerade erinnert, als der Paul damals sich da am Apfel verschluckt hat. Und dann ist die Situation explizit. Dann habe ich es klar, was ist hier los? Dann ist es immer noch unangenehm, aber dann kann das Kind es einordnen. Und das ist so wichtig.
Dass es mein Thema ist und nicht sein Thema. Dass es was zwischen Paul und mir ist und nicht zwischen Max und mir eigentlich. Und dass ich das nur in Erinnerung verknüpfe.
Genau.
Ne?
Okay. Und was wir aber oft machen leider und was nicht so günstig ist, wir sagen, nee, es ist ja nichts. Oder wir sagen, jetzt iss doch mal auf, wir müssen los. Dass wir diese Anspannung und diese Wut und diese Angst, die da aufkommt, sofort abweisen und sogar noch versehen mit so einer verzerrten Kommunikation. Das wäre ungünstig. Also so erstaunlich es klingt, aber selbst jüngere Kinder können sehr gut verstehen, wenn ich authentisch bin.
Und das wollte ich nämlich gerade fragen. Du hast gesagt, wenn das Kind alt genug ist, ab wann? Wahrscheinlich ist das Kind immer alt genug, weil es sofort spürt eigentlich, was
spürt,
dass ich es explizit zu meinem mache. Ne?
Und was ganz toll ist daran, wenn ich es jetzt für mich in Worte fasse als Mutter, also du würdest jetzt in so einem Moment das sagen, dann hört ja für dich der Stress auf. Damit hört der Stress auch fürs Kind auf, den du da transportierst. Und weil du es mentalisiert hast. Du siehst dich wie von außen und den anderen von innen und kannst sehen, aha, mein kleines Kind kriegt jetzt Angst, weil ich Stress habe. Wenn du es aber sagst, was da ist, was die Quelle des Stresses ist, du musst nicht immer alles Kindern offenlegen, was in deinem Innenleben vor sich geht, aber zumindest sagen, ja, jetzt hat mich das gerade an was erinnert. Und versuchen, die Gefühle, die auf der anderen Seite sind, in Worte zu fassen. Ganz anderes Beispiel, ich habe damals bei meiner Eingewöhnung von meinem Sohn im Kindergarten, da lief so ein Kind den Gang entlang und ist hingefallen und schreit wie am Spieß. Dann habe ich zu dem Kind gesagt, ach Mensch, jetzt hast du dir weh getan und guck mal wo und was mit dem Knie. Und der hat weiter geschrien, hat eher noch lauter geschrien. Da kam die Erzieherin und sagt, gell Benjamin, du kannst auch schon viel besser rennen, jetzt ärgerst du dich total. Und schon war es vorbei. Die hat die Emotion getroffen.
Aha.
Die hat verstanden, warum der so schreit wie am Spieß. Der hat sich bloßgestellt gefühlt, weil er da ein Wettrennen mit einem anderen Jungen gemacht hat. Und deshalb ist es gut zu gucken, was ist bei mir, also was ist bei mir los, was transportiere ich da auf den anderen und auch, wie fühlt sich der andere wohl? Und wenn ich beim Kind die Emotion treffe, jetzt bist du ganz wütend, weil oder du ärgerst dich über oder kann es sein, dass du traurig bist gerade. Wenn ich es anspreche, dann ist es auch schon benannt und dann kann sich die Situation wieder beruhigen. Dann beruhigen sich Emotionen. Also wir wissen heute, dass solches Labeling, nennen wir das, sehr wirksam ist, um aufgeregte Zustände zu beruhigen. Also keine Angst, mal so einen Vorschlag zu machen als Eltern und sagen, kann es denn sein, dass du jetzt dieses oder jenes Gefühl gerade hast? Und wenn natürlich der andere sagt, nee, das habe ich nicht, will ich nicht, dann kann es entweder sein, er hat es und will es nicht zugeben, dann lasse ich noch mal Zeit und guck mal, was passiert, vielleicht beruhigt sich trotzdem. Oder ich probiere was anderes. Ach so, du bist total eifersüchtig auf deinen Freund. Ja klar, weil der jetzt heute Nachmittag mit deiner besten Freundin was unternimmt oder so. Also, dass ich mal versuche, das in Worte zu fassen, was da emotional passiert, das ist super hilfreich.
Okay.
Aber das ist natürlich eine hohe Kunst. Ich muss bei mir die Gefühle erkennen und zugeben, zulassen, Und ich muss versuchen, mich in den anderen reinzuversetzen,
Total. Und ich habe mich gerade gefragt, bei vielen Situationen, also jetzt mit meinem Apfel ist ja vollkommen klar, was passiert ist, warum ich da gestresst bin, das kann ich in Worte fassen, alles gut. Dann gibt's aber Situationen als Eltern. Ich meine, man hat ja überall Triggerwarnungen und man müsste eigentlich jedem Kind auf die Stirn eine Triggerwarnung tätowieren. Kinder sind ja ein einziger Trigger, weil die ja alles einmal durch, also sie spielen dich ja wie so ein Klavier und merken auch sofort, wo deine Schwachpunkte sind und gehen da auch gut rein. um nochmal zu spüren, so, warte mal, da hast du gewackelt, ne? Kann ich das nochmal gucken, ob du dann immer noch wackelst? Und das finde ich echt auch eine ganz interessante Geschichte. Da hat man ja manchmal so ein Gefühl und man kann es aber eben nicht greifen, weil es nicht so explizit ist wie der Apfel, ne? Was würdest du Eltern vorschlagen, die merken, boah, ich fühle mich so getriggert, wenn, ne, wenn irgendwas passiert. Was hast du da für einen Vorschlag, dass man da mal so reingucken kann?
Also mein Vorschlag, glaube ich, ist klar, die eigene Lebensgeschichte natürlich angucken. Also wir erwischen uns ja dabei, das gibt's bei Tieren und das gibt's bei Menschen, es gibt so Lernen, das findet ganz früh statt, das brauchen wir dann gar nicht, das liegt wie auf Eis. Und kaum haben wir eigene Kinder, verwandeln wir uns in unseren eigenen Vater oder in unsere eigene Mutter und hören Sätze, die wir vor 40 Jahren gehört, also vor 20 Jahren gehört. Ja, also es ist erstaunlich, was da schon geprägt wurde damals und was wir uns eben nicht klar gemacht haben, wie schmerzhaft das war, wie verletzend das war oder wie sehr ich dadurch unter Druck gekommen bin als Kind und jetzt das Gleiche nochmal mache. Und da unterscheiden wir so ein bisschen, also eins der ungünstigen Dinge ist inkonsistentes Elternverhalten. Also wenn ich mal auf eine Situation impulsiv reagiere, weil ich in diesem Zustand bin und wütend werde und gereizt und einen anderen Tag auf die gleiche Situation, da gibt es dann ein Eis, weil heute bin ich entspannt. Also das ist eine der ungünstigsten Verhaltensweisen. Diese Verhaltensweisen kommen natürlich aus dem eigenen Stress und dem eigenen Erleben in der Kindheit und der eigenen Lerngeschichte. Aber das ist sehr schlecht, wenn die Kinder keine vorhersehbare Elternperson, Bezugsperson haben. Also es ist gar nicht so schlimm, wenn jemand immer streng ist an dem Punkt und ein Kind weiß, aha, hier ist eine Grenze, kann ich nicht überschreiten. Aber wenn ich mal so, also klassischerweise natürlich Eltern, die unter psychischen Krankheiten leiden und dann haben die einen Tag, da sind die sehr deprimiert oder nehmen eine Droge oder sind angespannt, weil plötzlich irgend so ein Wiedererleben kommt aus einem eigenen Gewalterleben, das sie aber nicht klar haben. Und dann laufen die den ganzen Tag angespannt so mit dem Messer in der Tasche rum und das Kind versteht eben nicht, was los ist. Also diese Situationen sind natürlich extrem ungünstig. Und deshalb würden wir immer unterscheiden, wenn wir Kinder in Traumatherapie nehmen, dann müssen wir ja die Eltern mit beachten und auch gucken, gibt es inkonsistentes, impulsives Elternverhalten? Das ist eigentlich nie günstig. Also schreien und impulsiv sein ist eigentlich immer ungünstig. Und wo kommt es her? Was ist die Quelle davon? Es ist ja meistens, weil die Eltern total unter Druck sind. Und total am Anschlag schon sind, sonst muss ich es ja nicht machen. Und das andere ist, liegt bei einem Elternteil, die Bezugsperson ist, tatsächlich eine eigene psychische Erkrankung vor. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich unbedingt in Behandlung gehen. Ja. Also ich glaube, wir können auch keine effektive Kindertherapie machen, wenn die Bezugsperson oder die Hauptbezugsperson selber unter einer psychischen Krankheit leidet. Weil diese Kommunikation dann so verzerrt wird. Also was ich bei mir nicht entspannt verstehen kann, sage ich mal, einigermaßen, wir sind alle nicht perfekt, aber ja, das kann ich auch natürlich nicht im Kontakt mit dem anderen Menschen. Und Kinder sind hundertprozentig abhängig von unserem Zustand.
Das stimmt. Aber wenn ich mal so zurückdenke, ne, du sagtest ja eben, dass es hilft, seine eigene Geschichte zu erzählen. Ja. Hilft es denn auch, das transgenerational zu machen? Also ich habe meine Oma oft Dinge gefragt. Die hat mir sehr genau erklärt, was im Krieg abging und was genau sie gefühlt hat. Hilft man sich da auch, sich davor so ein bisschen zu bewahren, wenn man die Geschichte der anderen verstehen kann?
Genau, also das hilft der Oma und es hilft dir. Es ist übrigens auch für Omas und Opas und alte Menschen nie zu spät. Wir nennen es Elternnet. Da sind diese Rahmenbedingungen ein bisschen anders. Die sind ja nicht so mobil mit Lifeline liegen, das machen wir auf dem Tisch. Und auch die Sitzungslänge und die Konzentration und so. Aber es ist nie zu spät und die Symptome können auch im hohen Alter noch deutlich reduziert werden. Das ist schön, also das ist schön zu sehen. Ja. Und wenn ihr drüber sprecht, dann ist es natürlich oft einfacher, wenn es eine Generation überspringt. Also meistens sagen die Enkel, sie können mit der Oma besser sprechen als jetzt die Mutter oder der Vater. Ja, das ist interessant. Ja. Und ich glaube, diesen Dialog sollten wir führen. Wir sollten verstehen, woher kommen wir, soweit wir können. was ist da passiert, was haben Leute erlebt. Und es gibt ja auch so interessante Mechanismen. Es gibt Leute, die sind unehelich geboren. Die wurden früher in der Familie dann verstoßen, diese schwangeres Mädchen. Es gibt Menschen, die sind gestorben, über die spricht keiner mehr. Es gibt Traumata, die sind so beschämend, wie zum Beispiel eine sexuelle Gewalt, die sich immer weiter auswirkt, aber über die nicht gesprochen wird. Je mehr wir, das klingt jetzt komisch, Leichen aus dem Keller holen, umso gesünder für alle nachfolgenden.
Gilt es eigentlich nur für die weiblichen Vorfahren?
Nein, weil du hast nein, jetzt oft gilt von auch den für Müttern. Die Männer. Nein. Ja. Also bei der Maus kann man ja so ein Crossover machen. Da können wir das Männchen, wir machen keine Tierversuche, aber es gibt Versuche dazu. Da kann man den Vater stressen, den Vater Maus und die Mutter Maus nicht. Oder man nimmt Kinder von ruhig aufgewachsenen Mäusen und steckt die dann zu einer anderen Mausefamilie und so weiter. Da kann man diese ganzen Versuche machen. Und da ist eindeutig, die Spermien geben diese Information genauso weiter. Also es ist ganz interessant. Es kommt von beiden Seiten. Es ist nur so, bei der Mutter weiß ich natürlich viel genauer, was auf die Eizellen vor zwei Generationen eingewirkt hat, nochmal, als jetzt
beim Mann. Ja.
Aber diese epigenetische Information, also die jenseits der Keimbahn vererbt wird, diese Informationen, die werden auch vom Vater weitergegeben, ja, im guten und im schlechten Sinne. Ne?
Okay. Ja. Und oh Gott, ich habe so viele Fragen, wir kommen hier überhaupt nicht hin. Ich will alle meinen ganzen Katalog durch. Aber wir haben es ja eben schon mal angeteasert, ganz am Anfang. Ihr habt einen Fragebogen entwickelt, Kindex heißt der. Da sagt ihr, ich kann eine schwangere Frau anhand deren Leben kann ich herausfinden, wie wahrscheinlich eine Belastung, eine psychische Belastung des noch ungeborenen Kindes sein wird. Wie? Hochgradig spannend.
Ja, also es gibt es inzwischen auch als App, kann ich vielleicht vorweg sagen. Eine Schweizer Gruppe, die hat es selber in die Hand genommen und hat eine App entwickelt. Beni heißt die, B-E-N-I-App. Mhm. Da kann man mal selber gucken.
Ja, vertecken wir nochmal in den Shownotes auch.
Jo. Fragebogen ist zusammengestellt aus der Literatur, aus der wissenschaftlichen. Was wissen wir über Ursachen von Störungen von Menschen? Also wenn Menschen psychiatrische Erkrankungen oder psychische Störungen bekommen, was sind häufige Ursachen? Und welche treten schon in der Schwangerschaft auf? Und meistens sind Stressoren. Also alle diese Fragen sind im Grunde genommen Fragen nach Stress in der Schwangerschaft. Wenn wir mal gucken, zum Beispiel allein die Frage Migration. Selbst wenn ich von Deutschland in die Schweiz migriere, habe ich einen Stressor der Familie, die sich da anpassen muss. Dann alleinerziehend. Wenn ich alleinerziehend bin, habe ich mehr Stress, als wenn ich ein System um mich herum habe. Und dann zum Beispiel, wie beengt wohnen Sie? Also weniger als ein halbes Zimmer pro Person führt zu Stress. Dann zum Beispiel körperliches Schmerzen, Unwohlsein in der Schwangerschaft und auch schon in vorigen Schwangerschaften weist häufig darauf hin, dass da schon Konflikte und Probleme waren psychischer Natur. Also häufig. Ist nicht immer so, aber ist die Wahrscheinlichkeit steigt dann. Dann zum Beispiel gibt es einen kleinen Fragebogen, den wir mit eingebaut haben. Wie sehr freuen Sie sich auf das Kind? Wie sehr stresst sich der Gedanke, dass Sie jetzt bald Eltern werden? Wie bedrückt sind Sie? Also, und wie ist es mit dem Partner oder mit dem System, das um Sie herum ist? Wie sehr freuen die sich? Wie sehr haben die Angst und Sorgen? Also je mehr Sorge, je weniger Freude, ist auch klar, da muss irgendein Problem ein Stressor sein. Dann wie häufig sind Sie in der Lage, Ihr Leben nicht zu kontrollieren? Die denken, Sie können die Zukunft nicht kontrollieren, haben das Gefühl, dass Ihnen alles über den Kopf wächst. Das sind so ganz klassische Fragen, die darauf hinweisen, dass eine Schwangerschaft belastet ist. Dann natürlich eigene traumatische Vorerfahrungen. Also wenn die Mutter selbst Traumata erlebt hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es eben transgenerational weitergeht tatsächlich. Dann Streit und Gewalt in der Partnerschaft während der Schwangerschaft natürlich müssen wir abfragen und auch Substanzmittelkonsum der Schwangeren und des Partners. Wobei es nicht so einfach ist. Wir denken immer, Es sind die Substanzen, die nachher zu Problemen beim Kind führen. Natürlich gibt es eine unmittelbare Einwirkung in der Schwangerschaft, wenn ich jetzt Alkohol trinke oder irgendeine Droge benutze, ist ja klar. Aber die andere Seite ist, wer benutzt denn Substanzen? Wer muss sich denn über so eine Selbstmedikation, sagen wir immer, beruhigen? Also wer trinkt und raucht und so. Und dann ist es eben sehr viel häufiger Menschen, die unter Druck und Stress sind. Und
die das heißt, es geht mehr um die Motivation der Einnahme als um die Einnahme
genau,
an sich.
Ganz
zumindest
genau.
aus deiner Position. Ne? Aus einer körperlichen Sicht ist wahrscheinlich die Substanz an sich schädlicher, aber aus der, aus der psychologischen Sicht ist ja.
Es ist eigentlich ein Hilfeschrei. Ja. Mhm. Wenn jemand nicht aufhören kann, rauchen in der Schwangerschaft, dann. Hatten Sie jemals schon psychische Krankheiten vor der Schwangerschaft? Das ist natürlich auch ein Hinweis, dass es wieder auftreten kann, vor allem dann natürlich nach der Geburt. Da haben wir natürlich immer diese Sorge, weil in den ersten Tagen, Wochen, Monaten läuft ja die Bindung. Und die soll ja ungestört sein und die soll möglichst optimal laufen, dass die zwei sich wirklich gut verbinden und die Mutter dann auch das Kind annehmen kann. Auch beim Partner natürlich psychische Krankheiten. Und dann haben Sie jemals in Ihrem Leben Hilfe schon gesucht? Also wenn Leute in der Beratungsstelle, beim Psychotherapeuten oder auch beim Theologen Hilfe suchten, dann heißt es auch, das heißt, da liegt wahrscheinlich eine Situation vor, die schon so problematisch war, dass ich alleine nicht mehr zurechtgekommen bin. Und dann können wir gucken, jedes dieser Fragen hat also einen ziemlich viel Theorie-Hintergrund, aber die sind sehr einfach wörtlich zu stellen. Und bei uns machen es die Hebammen, die gehen zwar mit der App hin, aber die fragen die Frau dann persönlich, das ist natürlich schöner. Ich kann es aber auch auf dem Tablet oder auf dem Handy machen, mich das mal durchfragen.
Und da gibt es Forschungsergebnisse,
genau,
wie gut das voraussehbar
genau,
ist.
Genau, zu jeder dieser Fragen gibt es Gründe, anzunehmen, dass es problematisch sich auswirken könnte. Wir müssen es immer vorsichtig formulieren. Es ist nie, nie 1 zu 100, es ist nicht in Stein gemeißelt, unsere Zukunft. Ne? Also das müssen wir
dazu ist es ja
sagen.
Auch viel zu komplex, genau. Was da alles reinspielt.
Ne? Ja, ich möchte es nur gesagt haben. Nicht, dass man denkt, es führt notwendig zu einer Störung, wenn ich Gewalt in der Schwangerschaft erlebt habe.
Aber ihr macht es ja nicht zum Spaß oder weil ihr jetzt noch mehr Forschungsergebnisse haben wollt, vielleicht auch, aber ihr macht das ja vor allem, weil man dann auch präventiv was machen kann. Wir sind ja ein sehr lösungsorientierter Podcast. Das heißt, wenn ich diesen Fragebogen beantwortet habe und ich merke, oha, das könnte problematisch werden für mein Kind, was kann ich dann tun? Also was wäre dann der Schritt, der lösungsorientiert ist?
Ja, also idealerweise mache ich so ein Trauma-Checkliste mal, bevor ich überhaupt schwanger bin. Am besten schon als Kinder, Jugendliche. Eigentlich müsste jede Lehrerin drauf haben, zu sagen, ich habe da ein Kind, das ist ein bisschen auffällig, mit dem gehe ich mal die Belastungen durch. Ist da irgendwas im Elternhaus? Ist da so? Spätestens als Jugendliche, bevor ich dann wieder schwanger werde. Und da gibt es natürlich auch ganz viel Literatur. Wer wird früh schwanger? Wer kann schlecht auf sich aufpassen? Verhütet schlechter? Nimmt mehr Substanzen und so weiter, dass es eben zu solchen Situationen kommt. Also das Lösungsorientierte wäre, wenn ich jetzt diesen Fragebogen mache in der Schwangerschaft, dann bin ich ja schon in der Situation, dann ist es, wie es ist. Dann ist das Allerwichtigste Ruhe, die Schwangere behandeln wie eine Heilige, keine zusätzlichen Stressoren, möglichst in der Frühschwangerschaft vor allem. Da wird die Stressachse gebildet beim Kind. Also da möglichst viel Ruhe ins System bringen, möglichst freundlich sein, nicht streiten, wenn es geht. Alle behandeln die Frau gut. Gegen Ende der Schwangerschaft sind die Kinder ein bisschen stressresistenter, da bereitet sich das System schon auf die Geburt vor. Da, aber auch da, also die Schwangerschaft ist ein vulnerabler Zeitraum, ist gefährdet, da muss ich gut mit umgehen. Jetzt, wenn ich in der Schwangerschaft feststelle, ich habe Risiken. In der Regel ist es so, es gibt bei diesem Fragebogen keine bestimmten Schwellenwert, wo ich sage, ab jetzt wird es sicher ein Risiko, sondern je mehr Kästchen ich ankreuze in diesem Problembereich, umso wahrscheinlicher. Ne? In der typischen Traumatologie sprechen wir von 4 bis 5 Bereichen. Also meistens ist es so, wenn 4 Bereiche problematisch sind, dann brauche ich Unterstützung. Und zwar so früh wie möglich und so professionell wie möglich dann.
Und brauche ich die Unterstützung als Mutter oder als Elternteil oder braucht das Kind Unterstützung oder beide?
Das ganze System. Das System. Die hat beides. Mhm. Also das Kind hängt 1:1 von der Mutter ab. Da kann ich noch nicht, in der Regel kann ich ja nicht einseitig intervenieren. Außer es ist so gefährdet, dass ich das Kind rausnehmen muss. Das ist ein anderer ja, Zustand. Okay. Ne? Da ist ja das Jugendamt dann ja zuständig. Aber ich brauche Unterstützung. Und zwar bei uns, die Hebammen leiten möglichst früh Hilfen ein. Also ich habe dann schon mal ein Vorgespräch bei den Wohlfahrtsverbänden, bei Pro Familia zum Beispiel. Dann gucken wir, woran liegt es? Ist es die finanzielle Lage? Ist es eben zum Beispiel, dass der Stress und der Druck steigt, weil da kein Geld ist, weil beengtes Wohnen ist? In Armut gibt es immer mehr Gewalt, ist immer höheres Risiko, einfach durch diese Situation, die so viel Stress erzeugt. Dann zum Beispiel aber sexuelle Gewalt, die gibt es in allen Gesellschaftsschichten, da gibt es keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Da muss ich immer noch mal dran denken. Es gibt auch andere Formen der Gewalt, die nicht so offensichtlich sind. Emotionale Erniedrigung zum Beispiel belastet die Mutter extrem und so weiter. Das heißt, ich brauche dann eigentlich ein Hilfesystem, das identifiziert, wo sind denn diese problematischen Bereiche. Dann ist es so, die Schwangere im Kreißsaal sollte Bescheid gesagt werden, weil die Geburt natürlich auch eine extrem anfordernde Situation ist und der Geburtsverlauf zerstörbar ist. Und wenn ich schon vortraumatisiert bin, nehmen wir mal an, ganz typisches Beispiel ist sexuelle Gewalt in der Vorgeschichte. Und dann habe ich während der Geburt vaginale Untersuchungen. Keiner fragt mich groß, ich bin nackt und so weiter. Das sind alles sehr, sehr starke Trigger für diese frühere Erfahrung. Und ich habe das wirklich schon erlebt, dass Frauen dann zu diesem Baby, das da gerade geboren wurde, überhaupt keine Beziehung aufbauen konnten. Die waren so im Schock und so gestresst durch diese Extremerfahrung, die sie nochmal an diese frühere Hilflossituation erinnert haben, dass diese Bindung ganz schlecht war. Ich kenne eine Frau, die ist auch direkt nach der Geburt weggelaufen da aus dem Krankenhaus. Krass. Die kam erst Tage später zurück. Also die Geburt muss dann begleitet sein, das wäre ideal. Und wir wissen, je besser die Geburt läuft in dieser Hinsicht, durch Erklärungen, eigentlich so eine Doula-Geburt wäre dann ideal, eine Frau, die bei der Frau bleibt und währenddessen informiert und wirklich erklärt, was los ist, immer Kontrolle gibt, immer wieder guckt, kommt sie in die Hilflosigkeit oder nicht. Umso besser ist ein Jahr nach der Geburt die Bindung zwischen Mutter und Kind. Also die Geburt, ganz ein wichtiger Zeitpunkt. Und dann natürlich die ersten Tage und Wochen. Im Idealfall klappt natürlich dann das Stillen, wenn es möglich ist, weil das sehr viel Hormone auslöst, das eben die Bindung stärkt und so weiter. Und auch die Kompetenzerleben der Mutter stärkt. Ich habe ja dann das Gefühl, ich kann mein Kind regulieren, ich kann dem was geben und so weiter. Also diese kritischen Übergänge und frühen Phasen, die wollen wir dann gut begleiten, ja.
Würdest du denn sagen, also ich dachte gerade, bestimmt gibt es jetzt viele Eltern, die zuhören und denken, ja toll, dann ist das Kind sowas von den Brunnen gefallen. Ich habe früher traumatische Erlebnisse gehabt. Ja. Die Schwangerschaft war grauenhaft, weil, weiß ich nicht, vielleicht bei mir war es während Trennung Corona so, mit, ja, sowas, ne? Da ist man ja auch völlig hilflos gewesen und genau, dann war vielleicht noch die Geburt beschissen und ich muss jetzt überlegen, okay, was würdest du diesen Frauen, Männern sagen? Okay, da ist viel schon ins Wasser gefallen. Was kann man tun? Ja. Du hast gerade gesagt, es ist nie zu spät. Genau. Das würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen.
Mhm. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, sagen wir. Ja. Also es ist tatsächlich so, natürlich ist es ideal, wenn vieles gut läuft ab der Großmutter und Großvater, sag ich mal. Aber wie du schon sagst, das ist unrealistisch.
Ja. In Deutschland unwahrscheinlich.
Ja, es ist in jedem Land. In Deutschland, ja, genau. Ja. Ich meine, wir haben 2 Milliarden Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Da ist Stress und Trauma an der Tagesordnung. Ja,
sowieso.
Ja, also es ist insofern nie zu spät, als ich mich ja darauf nochmal besinnen kann. Ich kann mein Verhalten angucken. Was stresst mich, was triggert mich, wann gehe ich in die Gewalt selber emotional, dass ich rumschreie oder dass ich auch physisch gewalttätig werde oder kurz davor bin. Da nochmal gucken, wie impulsiv ist mein Verhalten. Dass wir lernen da, und da gibt's schon Erziehungsberatung und Erziehungstrainings, wie ich da in mehr Ruhe kommen kann. Es ist wirklich letztlich oft der Zeitstress auch, der uns dann packen wir das Kind und ziehen die Schuhe an und zerren es aus dem Haus, weil wir selber zur Arbeit müssen und so. Also es ist vieles lässt sich schon auch durch Erziehungsberatung nochmal überlegen, kann ich es doch nochmal ein bisschen runterfahren, die ganze Sache, und beruhigen. Weil Kinder eben sind, wie sie sind, die sind langsam. Das ist einfach, und die verlieren sich und pottern da und hier und ja, und wir sind unter Druck. Und das ist das eine. Und das andere ist auch nochmal bei sich gucken, vielleicht gehe ich doch mal selbst in Beratung und guck mal bei mir in meiner Biografie nach, was ich da alles gar nicht mit Absicht, was da automatisch wie leider so unglücklich dann abläuft immer wieder. Und dann geht's allen besser. Dann geht's ja auch der Bezugsperson besser, der Erwachsenenperson und dem Kind besser. Also ich plädiere schon dafür, Hilfe zu holen. Und wenn ich tatsächlich weiß, ich habe Trauma-Erfahrungen gemacht, dann würde ich mir auch professionelle Hilfe holen. Das ist keine unendliche Geschichte. Also früher hat man sich das so vorgestellt, muss jahrelang da irgendwo hingehen. Das ist heute nicht mehr so. Also Traumatherapie kann sehr fokussiert und effektiv und kurzzeitig sein.
Ja. Ich habe noch 100 Millionen Fragen, aber keine Zeit mehr. Wenn es euch auch so geht, dann kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, das neue Buch von Dr. Maggie Schauer zu lesen. Es heißt Die einfachste Psychotherapie der Welt. Ne?
Ja, darf ich da was dazu sagen zu dem Titel?
Ja, gerne.
Weil der oft kritisch gesehen wird. Mein Mann hat auch gesagt, den Titel versteht kein Mensch erst am Ende des Buches. Es ist nicht so, dass Trauma einfach ist. Und ich möchte da auch gar nicht zynisch wirken. Was aber ein Mutmacher und ein Weckruf für mich ist, dass dieses Thema eben überall ist und jeder kommt damit in Kontakt. Wir tun immer so, als gäbe es ein paar traumatisierte Menschen und der Rest hat nichts damit zu tun, und alle damit zu tun. Und alle unsere Freunde und unsere Verwandten haben damit zu tun. Insofern sollten wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und einfach ist es deshalb, weil die NET eben so gestrickt und so gebaut wurde, das war das Ziel, dass es eine zugängliche, niederschwellige, kurzzeitige Traumatherapie ist, die wir in vielen Ländern auch die Laien durchführen und Peers. Also wir haben gar nicht das psychologische, psychiatrische Personal, dass jeder Mensch von dem Profi eine Traumatherapie bekommt. Insofern sind wir dabei, solche einfacheren Schritte aufzubauen, die auch professionell trainierte Laien durchführen können. Und ich glaube, einfach muss es deshalb sein, wir müssen uns, dadurch, dass die Vermeidung so hoch ist, gesellschaftlich und individuell, müssen wir uns Wege suchen, um das Trauma aufzuarbeiten, die schon im Menschen angelegt sind. Und eine dieser Wege ist eben das Storytelling. Wir haben ein unglaubliches Bedürfnis, uns mitzuteilen. Wir haben mal eine Untersuchung gemacht in Amerika mit einem großen Hörsaal, 3000 junge Menschen. Und dann haben wir geguckt, wer hat am meisten Traumasymptome, wie geht es, und wer spricht drüber. Und dann haben wir gesehen, dass die am belastetsten waren, die am meisten Trauma erlebt hatten, am meisten drüber sprechen würden, wollen würden, aber es nicht tun, es nicht schaffen. Also wir wollen drüber sprechen, aber wir brauchen auch ein Gegenüber, das uns hilft.
Ja, das ist auch mit aushält, ne?
Das ist mit aushält, das uns hilft und das diesen Rahmen hält und sagt, okay, wir gehen da zusammen durch und Schritt für Schritt und dann wird es auch besser. Dann lassen wir das hinter uns. Ja. Und dazu soll dieses Buch anregen, dass wir wissen, es geht auch niederschwelliger und dass wir den Mut haben, da dran zu gehen.
Also, dass der Mann dann doch mal der kleine Chirurg sein kann.
Genau.
Im Kleinen. Ja, ja, ja. Nein, aber ich finde es total spannend, weil es ja doch eine, es ist ja eigentlich fließend, ne, der Übergang. Ich habe mit meiner Oma geredet, das habe ich auch total gemerkt, wie ihr das gut getan hat. Natürlich war ich nicht der Chirurg und hätte sie wirklich eine Traumatherapie gemacht, wäre es ihr sicherlich früher und deutlich besser gegangen damit. Aber im Niedrigschwelligen hilft es ja auch schon, einander mal zuzuhören.
Ja,
ne? Das fängt an beim Kind, das hinfällt, da mal was anzubieten, da mal den Raum zu geben, überhaupt mal hinzuschauen, was ist das Gefühl dahinter, was ist es denn, was dich gerade so traurig macht oder hilflos?
Ja.
Ja. Aber dann letzten Endes, wenn es um wirklich dickes Trauma geht, dann sollte man vielleicht doch den Chirurgen dran lassen oder den Traumatherapeuten.
Ja. Genau.
Maggie, ich danke dir von Herzen. Wie gesagt, ich könnte noch Stunden mit dir reden. Wir dürfen nicht, jetzt nicht. Aber du hast ja zum Glück ein Buch geschrieben. Das könnt ihr auch erwerben. Es ist im Handel erhältlich. Wir vertecken das auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Dir, Maggie, schon mal ein herzliches Dankeschön für deine Zeit und für deine klugen Worte.
Sehr gerne, Tine, sehr gerne. Es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und das uns alle betrifft.
Total. Und ich bin ganz, ganz froh, dass wir dich hier hatten. Für alle anderen, es geht weiter am nächsten Donnerstag mit Elke Schicke. Dann sprechen wir wieder über eine eurer Fragen. Alle Infos über diese Folge, über unsere Werbepartner, über Maggie und über ihr Buch findet ihr in den Shownotes. Und bis wir uns wieder hören, wünschen wir euch alles Liebe aus Hamburg. Tschüss.
Tschüss.